Vergleichendes Strafrecht bedeutet, sich anzuschauen, wie unterschiedliche Staaten mit derselben Fragestellung umgehen. Zum Beispiel wie in meinem Bereich, wie Staaten durch das Strafrecht Minderjährige schützen. Ich habe mich immer für eine sozial relevante Forschung eingesetzt. Es gefällt mir zu sehen, dass meine Forschung auch einen gewissen Sinn hat, einen weitreichenden Sinn, als einfach ein neues Paper zu publizieren, ein neues Buch zu publizieren. Und in diesem Sinne habe ich mich immer interessiert in meinen Forschungen um den Schutz von eher den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Von einem gewissen Alter ab kann man sehr schwer Smartphones und andere Devices, Instrumente aus dem Leben löschen. Also man muss eher mit Teenagers eher offener über den Inhalt von ihren Aktivitäten reden können. Also eine transparente Kommunikation ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Moment, um auch sie zu schützen im digitalen Raum.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Mein Name ist Audrey Schwarz und ich bin heute zu Gast bei Domenico Rosani, den ich hier in seinem Büro in Utrecht in den Niederlanden treffe. Domenico Rosani ist in Meran geboren und aufgewachsen und arbeitet heute als Assistenzprofessor für Vergleichendes und Europäisches Strafrecht an der Universität in Utrecht. Seine Forschungen drehen sich um Themen, die aktueller nicht sein könnten. Kinderrechte, Cyberkriminalität und dem Schutz junger Menschen im digitalen Raum. Dabei berät er unter anderem Institutionen wie den Europarat und den Rat der Europäischen Union. Für seine Forschungsarbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Futura-Preis 2024. Wir sprechen heute über seine internationale Karriere, seine Motivation, sich für den Schutz von Kindern im digitalen Raum einzusetzen und darüber, wie es ist, als Südtiroler im flachen Utrecht zu leben, fernab der heimischen Berge.
Ich freue mich darauf.
Hallo Domenico.
Hallo, schön, dich hier zu haben.
Du beschäftigst dich beruflich mit einem sicher der sensibelsten und wichtigsten Themen unserer Zeit, nämlich dem Schutz von Kindern im Internet. Was hat dich gerade zu diesem Thema bewegt?
Ich habe mich immer für eine sozial relevante Forschung eingesetzt. Es gefällt mir zu sehen, dass meine Forschung auch einen gewissen Sinn hat, einen weitreichenden Sinn, als einfach ein neues Paper zu publizieren, ein neues Buch zu publizieren. Und in diesem Sinne habe ich mich immer interessiert in meinen Forschungen um den Schutz von eher den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Und irgendwie gehören auch Minderjährige dazu. Und deswegen habe ich mich mir bereits vor einigen Jahren dieses Thema angeeignet und ich finde es weiterhin sehr spannend.
Deine Familie stammt ja ursprünglich aus dem Trentino, ist dann aber nach Meran gezogen, wo du auch geboren und aufgewachsen bist.
Genau.
Gemeinsam mit drei älteren Brüdern. Ich kann mir vorstellen, da hast du wahrscheinlich auch schon früh gelernt, dich für dein eigenes Recht einzusetzen, oder?
Tatsächlich wird in meiner Familie behauptet, dass ich immer für meine Räume gekämpft habe und eben auch für meine Rechte innerhalb der Familie eingesetzt habe. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber vielleicht kommt tatsächlich mein Interesse für Jura, für Rechte, für Rechtswissenschaften allgemein auch aus dieser familiären Erfahrung. Aber anscheinend hat meine Familie nichts dagegen und wir pflegen weiterhin ein sehr gutes Verhältnis.
Also ihr habt heute einen guten Kontakt.
Tatsächlich, ja.
Okay. Das heißt, du bist ja auch schon mit 15, schon während der Schulzeit, bist du für ein halbes Jahr nach Deutschland gegangen. Das hat dann also nichts mit deinen Brüdern zu tun.
Nein.
Okay. Und wie war die Erfahrung jetzt rückblickend für dich? Wie war die Zeit?
Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich, nicht nur, weil dadurch auch eine sehr aufrichtige Freundschaft entstanden ist mit meiner Gastfamilie, die ich auch immer noch treffe, und auch nicht nur aus sprachlichen Gründen, freilich es hat mir auch sehr mit dem Deutschen geholfen, aber es war eine prägende Erfahrung, weil es für mich das erste Mal war, dass ich weg von meiner Familie war, weg von meinen Freunden, weg vom Gewohnten, in einem neuen Land sozusagen für ein halbes Jahr mit 15 Jahren. Es war schon eine sehr intensive Erfahrung für mich, wo ich auch gelernt habe, mit neuen Menschen umzugehen, aber auch mit mir besser umzugehen und mich besser zu kennen. Ja, das, also vieles in meiner Geschichte, könnte man sagen, kann man auch anhand dieser Erfahrung erklären.
Ich habe von dir ein Zitat gefunden, und zwar hast du gesagt, in Südtirol aufzuwachsen hat in mir eine Persönlichkeit geschaffen, die in mehreren Kulturen zu Hause ist und doch in jeder immer noch ein wenig fremd und damit auch freier bleibt. Wie hast du das gemeint und wie weit hat sich Südtirol da auch geprägt?
Das ist wahrscheinlich eine sehr wertvolle Kompetenz, die mir Südtirol gegeben hat. Und zwar sich mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen zu können und diese auch näher kennenlernen zu können, aber gleichzeitig auch eine gewisse Distanz zu ihnen zu halten. Eben das Auge des Fremden. Und oft sehen fremde Leute oder besser anders gesagt, erkennen fremde Leute Sachen, die Einheimische nicht sehen können. Vielleicht, weil Einheimische an etwas gewohnt sind, man hat immer so gemacht, man ist so aufgewachsen, während der Fremde, die Fremde, die in ein neues Land kommt und dieses auch zu lernen kennt, erkennt auch gewisse Pattern, gewisse Tendenzen, gewisse Gebräuche, die eben der Einheimische nicht so sehen könnte. Und deswegen gibt einem das Auge des Fremden auch eine gewisse Freiheit und auch Kompetenz, Gutes und Schlechtes in einem Ort zu erkennen. Mhm. Das ist sicher eine wichtige Kompetenz, die ich in Südtirol erlernt habe.
Du bist dann ja von Südtirol, also du bist nach der Matura, bist du dann ja zunächst nach Innsbruck gegangen, um dort Jura zu studieren, Rechtswissenschaften. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ich habe mich für Gesellschaft interessiert, wie Gesellschaften funktionieren. Und Jura ist ein Weg, um das näher kennenzulernen. Freilich nicht der einzige Weg, aber doch ein wichtiger Weg. Sodass ist es zu meiner Entscheidung gekommen, Jura zu studieren. Wie ich nach Innsbruck gekommen bin, ich wollte einfach dieses Interesse mit einem anderen Ziel verbinden, und zwar Deutsch weiter zu verbessern, auch das fachliche Deutsche, die fachliche Sprache. Und deswegen habe ich mir gedacht, in Innsbruck italienisches Recht zu studieren, könnte ein guter Weg für mich sein, und tatsächlich ist es. War es auch.
Und wann kam dann eigentlich so für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt, ich mache Jura, ich gehe Richtung Strafrecht, aber im Speziellen dann wirklich auch dich zu sagen, okay, und ich möchte mich wirklich für die Kinder einsetzen.
So ein Schlüsselerlebnis gab es vielleicht nicht, aber ist eher die Folge von verschiedenen Schritten, von verschiedenen Erlebnissen, sowohl fachlicher Natur als auch in meinem privaten Leben. Ich habe mich immer für eben Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens interessiert, und das spricht in Richtung Verfassungsrecht, Strafrecht auch. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, sehe ich auch gerne, dass meine Arbeit eine gewisse gute Wirkung auf die Gesellschaft hat, und in diesem Sinne sich für die Schwächeren in der Gesellschaft einzusetzen, war es vielleicht eine gute Kombi.
Und du hast mir erzählt, du hast auch schon während des Studiums hast du schon mit Kindern zusammengearbeitet. Ich glaube, als Italienischlehrer in den Sommermonaten Kinder unterrichtet und hast auch die Koordination von Sommercamps übernommen.
Genau.
Wie war das für dich dann so? War das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte da auch schon mit Kindern arbeiten? Wie war das?
Ja, tatsächlich. Ich hatte immer sehr viel Spaß daran, im Sommer Italienisch zu unterrichten. Oder als Freiwilliger in einem Sommercamp tätig zu sein, das ich auch einige Jahre lang koordiniert habe. Diese waren auch prägende Erfahrungen für mich. Sehr toll, was den Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen betrifft. Es war auch manchmal eine Herausforderung, der ich vielleicht nicht immer gewachsen war. Es war nicht leicht, viele sehr leidenschaftliche junge Menschen zu koordinieren, den richtigen Mittelpunkt zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also ja, es war eine sehr schöne, sehr prägende, nicht immer leichte Erfahrung, aber bestimmt ein Erlebnis, an das ich immer gerne zurückblicke.
Ja, so viele Jugendliche auf einmal, ist da schon, da ist viel los.
Tatsächlich, ja. Wir hatten so um die 20 junge Mitarbeiterinnen und um die 100 Kinder. Also es ist schon, ja, es war keine leichte Aufgabe, aber eine sehr tolle Aufgabe.
Okay. Du bist ja schon auch während deines Studiums, bist du schon ins Ausland gegangen. Ich glaube, du hast unter anderem in Rotterdam, in Brüssel, du warst in Wien und in Freiburg. Was hat dich da so ins Ausland gezogen schon so?
Die einfache Antwort könnte lauten, nach Rotterdam, um zu studieren, nach Brüssel und Wien, um dort einige Jahre zu arbeiten, im europäischen Bereich sozusagen, nach Freiburg auch für meine Forschungstätigkeiten. Aber das wäre vielleicht nur die halbe Antwort. Die richtige, dahinterliegende Antwort ist vielleicht, dass ich immer sehr spannend finde zu sehen, wie andere Umfelder mit bestimmten Themen umgehen. Wie zum Beispiel zu sehen, wie unterschiedlich in Italien, Österreich, in Deutschland, in den Niederlanden unterrichtet. Oder wie das selbe Thema an einer akademischen Institution gesehen wird und dann in einer europäischen Institution. Das war vielleicht meine Neigung dahinter, die mich immer wieder jede 2, 3, 4 Jahre zu einer anderen Stadt gebracht hat.
Und wie kam es dann nach Utrecht? Wie war dein Weg dahin zu der Stelle hier?
Ich habe mein Doktorat in Innsbruck und Padua geschrieben und auch in Innsbruck am Institut für Niederländisches Recht mit Professor Helfer gearbeitet. Aber irgendwann war leider diese schöne Zeit auch bald zu Ende. Und dann habe ich mich herumgeschaut für neue mögliche Schritte in meiner Laufbahn und besonders auf die Niederlande geschaut, weil die Niederlande auch ein sehr tolles Land ist für Forschung im Allgemeinen, für juristische Forschung mit sehr guten Universitäten. Deswegen, ja, ich habe auf die Niederlande geschaut und irgendwann gab es auch die Möglichkeit, in die Niederlande zu ziehen.
Ich glaube, Utrecht, hast du mir erzählt, ist auch eine sehr, sehr gute Uni für den Bereich, in dem du bist, nicht?
Tatsächlich, ja. Also in meinem Bereich, im europäischen Strafrecht vor allem, ist Utrecht die führende Universität in Europa. Und im Allgemeinen, was Jura betrifft, ist es eine sehr gute Universität.
Ja. Okay. Ja, du arbeitest in Forschung und Lehre. Bleiben wir mal zunächst bei der Forschung. Was genau bedeutet Forschung im Strafrecht? Wie sieht dein Arbeitsalltag da auch aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist immer eine gute Frage, weil unter Forschung würde man sich vorstellen, jemand, der in einem Laboratorium arbeitet. Wie sieht juristische Forschung aus? Juristische Forschung heißt, sich mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, sich zum Beispiel fragen, wie eine bestimmte Technologie auf eine Rechtsordnung Einfluss hat oder haben sollte oder umgekehrt, wie die Rechtsordnung, wie ein Staat eine bestimmte Technologie in Grenze halten sollte. Denken wir an künstliche Intelligenz und so weiter. Was ist gut, was ist nicht gut, was sollte man lieber verbieten und so weiter. Und ja, wir beschäftigen uns mit diesen Fragen und wir suchen nach logischen Antworten in den Gesetzestexten, in der Rechtsprechung, aber auch eher im Allgemeinen im juristischen Diskurs. Wir als juristische Wissenschaftler haben auch das Ziel, dem Gesetzgeber vielleicht Vorschläge zu unterbreiten, die der Gesetzgeber vielleicht auch berücksichtigen könnte, sollte. Meistens nicht.
Und du beschäftigst dich ja mit dem europäischen und vergleichenden Strafrecht. Was genau ist das?
Vergleichendes Strafrecht bedeutet, sich anzuschauen, wie unterschiedliche Staaten mit derselben Fragestellung umgehen. zum Beispiel wie in meinem Bereich, wie Staaten durch das Strafrecht Minderjährige schützen. Italien, Deutschland, Österreich, in den Niederlanden. Das europäische Strafrecht heißt etwas anderes, und zwar wie die Europäische Union Einfluss auf die Strafrechtssysteme der Staaten hat. Die Europäische Union hat eine gewisse Kompetenz, auch die Staaten dazu zu bringen, Straftaten einzuführen. Wie wird diese Kompetenz ausgeübt? Sollte man sie mehr ausüben, weniger? So, diese sind
Zeige. Dir ist es ja auch wichtig, hast du gesagt, auch du möchtest ja gerne was bewegen mit dem, mit deiner Forschung, hast du vorhin gesagt. Und ich habe gelesen, dass du auch das Komitee von, vom Europarat und ein Organ der Europäischen Union berätst. Wie kamst du denn an diese Institutionen heran?
Ja, diese waren zwei tolle Erfahrungen. Den Lanzarote-Ausschuss des Europarates habe ich als einzelner Experte beraten vor zwei Jahren. Ja. Da geht es um Kindesmissbrauch. Das ist ein Komitee des Europarates, wo 47 Staaten einen Vertreter, eine Vertreterin haben und die beraten, wie eine bestimmte Konvention des Europarates, die um Kindesmissbrauch geht, umzusetzen wäre. Was Staaten noch mehr machen sollten und so weiter. Es ist auch ein Weg, um die Staaten ein wenig dazu zu bringen, in gewissen Bereichen aktiver zu werden. Und dieser Ausschuss führt auch immer wieder Studien durch. Und sie haben damals gesucht um eine Person, die eine bestimmte rechtsvergleichende Studie zum Konsensalter für sexuelle Aktivitäten durchführen konnte. Und ich hatte mich ein wenig bereits mit dem Thema beschäftigt und vor allem, ich habe mich mehrmals mit der Rechtsvergleichung, vergleichendem Strafrecht beschäftigt und ja, dadurch sind sie auf mich gekommen. Beim Rat der Europäischen Union habe ich hingegen bei einem größeren internationalen Beratungskomitee gewirkt. Da haben wir über Ökozid gearbeitet, das ist eine Straftat, die Zerstörung der Umwelt. Und da habe ich in einem Komitee gewirkt, das von einem sehr prominenten Juristen geführt wurde. Und das war auch eine sehr tolle Erfahrung, mit ihm und mit den anderen zu arbeiten.
Gab es da auch mal so einen Moment oder so eine Entscheidung, bei der du gemerkt hast, so jetzt hat meine Forschung hier wirklich was bewegt?
Ja, es gab einige von diesen Momenten. Ohne weiteres, wenn ich in Straßburg meine rechtsvergleichende Forschung vor dem Europarat vortragen durfte. Und diese Forschung hat auch dann Einfluss gefunden in bestimmte Dokumente von diesem Komitee. Aber auch vor ein paar Jahren hat da der italienische Kassationsgerichtshof ein sehr wichtiges Urteil, ein richtungsweisendes Urteil in meinem Kompetenzfeld gefällt. Und dabei hat sich der Gerichtshof auf frühere Rechtsstudien berufen. Und ich traue mir zu sagen, dass einige von diesen Rechtsstudien auch von mir stammten. Es war sehr schön zu sehen, dass einige Jahre Arbeit auch eine gewisse positiven Einfluss auf die Rechtsprechung ausgewirkt hatten.
Nun geht es ja, wie du gesagt hast, es geht um den Schutz von Jugendlichen im Internet. Ist ja eben ein ganz brisantes Thema. Ich glaube, viele Eltern würden sich mal fragen oder sowas, hast du so einen Tipp, was würdest du sagen? Also wie können Eltern ihre Jugendlichen im digitalen Raum schützen und ihnen gleichzeitig auch die Freiheit lassen, die sie ja irgendwie brauchen und auch einfordern? Das stelle ich mir recht schwierig vor.
Ja. Das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage, aber keine leichte Frage, keine leichte Antwort vor allem, auch weil ich als Jurist nur einen Teil des Bildes sehe. Es geht nicht alles um Jus, viele Momente des Lebens finden außerhalb eines Rechtsrahmens statt, sozusagen sehr naiv gesagt. Aber meine Empfehlung wäre, die folgenden, und zwar von einem gewissen Alter ab kann man sehr schwer Smartphones und andere die weißen Instrumente aus dem Leben löschen. Also man muss eher mit Teenagers eher offener über den Inhalt von ihren Aktivitäten reden können. Also eine transparente Kommunikation ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Moment, um auch sie zu schützen im digitalen Raum.
Ich kann mir vorstellen, da könnte vielleicht auch die Schule vielleicht auch eine Rolle spielen, nicht? Die dann vielleicht auch da so einen Umgang vielleicht auch schon ein bisschen schulen.
Genau, das habe ich auch gemeint, indem ich gesagt habe, es geht nicht alles um Recht. Eigentlich geht es sehr wenig um Recht. Andere Umfelder des Lebens sind viel wichtiger wie Familie, Freundeskreis, Schule, an Institutionen, formeller Natur oder informeller Natur.
Ich kann mir vorstellen, du kommst da ja auch bist da mit sehr, sehr unschönen Themen auch konfrontiert. Wie gehst du damit um? Also wie würdest du das beschreiben? Das kann ich mir vorstellen, ist oftmals sicherlich nicht ganz leicht.
Tatsächlich ist es nicht immer leicht. Mein Vorteil ist, dass ich kein Praktiker des Rechtes bin. Ich bin ein Theoretiker des Rechtes, ich bin ein Akademiker, ich beschäftige mich mit Büchern, mit Gesetzgebung, mit Rechtsprechung. Also ich habe nicht einen direkten Kontakt zu diesen Fällen, wie gegen einen Staatsanwalt, eine Richterin haben könnte oder ein Sozialarbeiter. Aber trotzdem ist es manchmal sehr, sehr, sehr schwierig. Und im Allgemeinen, in meiner Rolle hat man mit sehr vielen Leuten zu tun, mit sehr vielen Studierenden, und sie erleben auch manchmal schwierige Momente. Und vor allem, wenn ich Diplomarbeiten betreue und daher Studierende näher kennenlerne, sehe ich oft, wie sie durch schwierige Phasen ihres Lebens auch gehen, Depressionen oder andere Schicksalsschläge. Und dabei muss man auch eine gewisse Empathiekompetenz haben.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn du sagst, wenn du gerade von Empathie sprichst, wie würdest du dich beschreiben?
Also diese Frage müsste man vielleicht meine Freunde und so stellen. Aber wie würde ich mich beschreiben? Viele behaupten, dass ich eine ruhige Person bin. Und das bin ich auch bis zu einem gewissen Grad, aber im Inneren vielleicht bin ich nicht so ruhig, wie ich aussehe. Das innere Leben ist oft anders, als was nach außen durchsicht. Ich bin eine ruhige Person, ich interessiere mich für Menschen, ich gehe auch gerne mit Menschen um, aber ich habe auch immer wieder gern und nötig einen Raum für mich, eine gewisse Ruhe. Also wenn es manchmal an einigen Tagen sehr, sehr, sehr viele Meetings haben, sehr viele Versammlungen, sehr viele Leute sehe, dann am Abend freue ich mich, wenn ich mal ein paar Stunden alleine bin.
Deine Ruhe hast, ja.
Genau.
Ja. Wie schaltest du denn überhaupt ab?
Ich sportle gerne. Ich bin bestimmt kein guter Sportler.
Mit Leidenschaft,
das kann man sagen, ja. Ich bin besser geworden. Als ich jünger war, war ich noch schlimmer. Also es gibt Hoffnung. Ich schwimme gerne. Hier in den Niederlanden gehe ich öfter Radfahren. In diesem schönen Land. Wenn ich zu Hause bin, in Südtirol, in Nordtirol, wo ich auch noch sehr gute Freunde habe, gehe ich sehr gerne wandern oder mit dem Mountainbike herum. Und ich freue mich immer, wenn ich mal ein angenehmes Abendessen mit Freunden habe, zu dritt, zu viert, und dabei auch mal schöne, tiefe und aufrichtige Gespräche hat.
Ja, das kann man hier sicher auch gut in Utrecht. Das ist ja viel an den Kanälen und so.
Das ist sich wunderschön. Viel ab, ein Abendessen am Kanal in Utrecht, am Autokracht, ist ein Erlebnis.
Ja. Zur Lehre, du lehrst ja auch, du hast mir erzählt, einen großen Teil deiner Zeit bist du im Unterricht. Und du hast gesagt, dass dir wichtig ist, dass du Lehre und deine Forschung auch miteinander verknüpfst und auch praxisnah unterrichtest. Also was ist dir wichtig neben der reinen Wissensvermittlung? Was möchtest du deinen Studenten mitgeben?
Tatsächlich ist ein Grundsatz der akademischen Lehre, wie wir sie heute verstehen, nach Humboldt, dass Forschung und Lehre zusammen verbunden gehören. Die Forschung muss auch die Lehre führen und in die Lehre muss man auch so Einblick aus der Forschung einfließen lassen. Das versuche ich zu tun und ich habe auch das Glück, dass ich tatsächlich zu vielen meiner Forschungsgebiete auch unterrichten darf. Und wie war sonst der zweite Teil der Frage?
Was neben der Wissensvermittlung Freilich, hast du, ja. welche Werte, also was ja. dir wichtig ist, was, wenn so ein Student aus deiner Stunde geht, was soll der mitnehmen?
Ja, es geht auch um Wissensvermittlung, es geht aber oft um Kompetenzen zu vermitteln und noch mehr um Leidenschaft zu vermitteln, um Interesse für ein Thema, Interesse für die Forschung, Interesse sich mit komplizierteren Fragestellungen auseinanderzusetzen und auch den Mut vermitteln, sich nicht mit schnellen und einfachen und manchmal auch falschen Antworten zu begnügen, sondern eben den Mut und die Kraft haben, weiterzusuchen, um etwas näher der richtigen Antwort zu kommen. Mhm. Das ist umso wichtiger heutzutage, wo wir durch künstliche Intelligenz, durch andere Technologien tatsächlich sehr oft eine sehr einfache Antwort bekommen könnten. Mhm. Wenn meine Studierenden einen Aufsatz schreiben können, sollen, könnten sie ihn auch durch künstliche Intelligenz schreiben lassen. Aber das müssen sie nicht. Mhm. Das sollten sie nicht. Mhm. Und deswegen ist es heutzutage meiner Ansicht nach umso wichtiger, Studierenden diesen Mut, diese Kraft, diese Leidenschaft zu vermitteln. Mhm. Und das versuche ich zu tun, ob ich das auch schaffe, weiß ich nicht. Mhm.
Also, dass sie auf sich hören, dass sie in ihre Kraft gehen und damit dann
tatsächlich, ja.
auf sich hören. Mhm.
Wissen, dass es nicht immer leicht ist und dass es nicht immer leichter sein soll.
Ja, apropos also Wissensvermittlung, welche Fächer unterrichtest du?
Ich unterrichte sehr viel, unterschiedliche Fächer. Europäisches Strafrecht unterrichte ich, Datenschutz und Überwachungsrecht, Minderjährigenrecht, einige eher kleine Fächer zu meinen Kompetenzgebieten, zu künstlicher Intelligenz und Strafrecht, Cybercrime unterrichte ich. Und noch anderes mehr. Mhm. Ja.
Und du bist jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres unterrichtest du auch als Gastprofessor in Trier, richtig?
Das stimmt, ja. Ich hatte die große Freude, im März einen Kurs in Trier unterrichten zu dürfen, und zwar Strafrecht bzw. Criminal Law in einem englischsprachigen Bachelor, das sie in Trier haben. Und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren wiederholen. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, wo ich mit sehr leidenschaftlichen Studierenden zu tun hatte. In einem sehr schönen akademischen Umfeld, wo ich mittlerweile auch gute Freunde, gute Freundschaften geknüpft habe. Und es war auch für mich eine gute Gelegenheit, mich mit bestimmten grundsätzlichen Fragen des vergleichenden Strafrechts zu beschäftigen. Mhm. Das war sehr toll.
Und du unterrichtest dort in Italienisch oder in Englisch? Weil der
Studiengang Englisch. Ist auf Englisch. Englisch, ne? Tatsächlich. Ja.
Also wie auch hier in Utrecht, oder bist du auf Niederländisch schon so?
Noch nicht, aber irgendwie wird das dazu kommen. Tatsächlich bin ich auch dabei, Niederländisch zu lernen. Und also meine Kollegen sind sehr froh von meinen Sprachfortschritten. Ich etwas weniger, aber irgendwann wird das auch dazu kommen, dass ich auch auf Niederländisch unterrichte.
Ja, da mache ich mir keine Sorgen bei dir.
Danke.
Apropos Utrecht und die Niederlande. Wie erlebst du Utrecht? Wie ist Utrecht? Wie sind die Menschen hier? Wie würdest du das beschreiben?
Utrecht ist eine schöne, elegante Stadt mit weniger Touristen als Amsterdam, aber mit vielleicht noch mehr Charme. Die Leute, Niederländer, ihnen im Allgemeinen sind sehr freundlich. Ich wurde sehr gut empfangen hier in Utrecht und man kann sehr leicht ein Gespräch starten mit Niederländern, sind sehr hilfsbereit. wenn etwas schwierig ist, ist eher eine tiefere Freundschaft zu knüpfen, nähere Freunde zu werden. Das bedurft schon einiger Zeit, aber sonst fühle ich mich wohl in Utrecht.
Ja. Ja. Du hast mir erzählt eine ganz lustige Geschichte, dass die Niederländer so sehr strukturiert sind und so einen Plan haben und irgendwie, wenn sie 7 Freunde haben, dann kommt man da eigentlich erst ran, dass sie sagen, sie wollen 7 Freunde haben und dann kommt man da auch erst als neuer Freund dazu, wenn der ein Freund wegfällt, oder?
Ist das so? Ja, es sind Niederlande sind sehr ausgeglichen und das ist etwas, was man von ihnen auch tatsächlich lernen könnte. Manchmal aber ist diese Ausgeglichenheit und diese Planung, die auch damit einherkommt, etwas zu viel. Mhm. Also wenn es auch um Privatleben geht. Ich habe einmal ein Abendessen mit 2 Monate davor planen müssen, um auch Niederländer am Tisch mitzuhaben, weil in den nächsten 2 Monaten hatten sie keine Zeit, um sich zu treffen. Mhm. Eben, das ist vielleicht etwas zu viel, aber ja. Sonst ist es ein sehr lustiges Umfeld, um zu leben.
Ja. Ja. Und so die Klischees, es gibt ja so ein paar Klischees für die Niederländer. Du hast mal gesagt, oder ja, es regnet oft und ja, wie kommt man so mit dem flachen Land? Wie kommst du damit? So, du bist die Berge gewohnt und ich habe gehört, du magst sie ja auch sehr. Mhm. Gehst zu Hause, wenn du da bist, sehr viel in die Berge. Wie kommst du damit so aus hier mit dem flachen Land?
Ja, das war ein großer Wechsel für mich tatsächlich, landschaftlich, kulturell auch. Einige Klischees über die Niederlande stimmen, es regnet oft ohne weiteres, die Leute sind sehr groß, das stimmt auch.
Das Essen ist, glaube ich, auch...
Das Essen ist etwas gewöhnungsbedürftig, das stimmt. Aber wenn man dann zu Hause kocht, kann man eben auch viel Gutes auch von zu Hause vorbereiten. Ich habe einige neue Hobbys dazu genommen, wie eben Radfahren und einiges mehr. In dieser Hinsicht habe ich versucht, mich ein wenig an das Land zu gewöhnen, aber ohne weiteres, die Berge fehlen mir und eine gewisse auch vielleicht menschliche Wärme, die hier nur bedingt mitbekommt. Und vielleicht eine grundsätzliche Neigung auch zum Schönen, dass wir in Südtirol etwas vielleicht mehr haben als hier in den Niederlanden.
Du bist ja schon seit einiger Zeit auch bei den Südsternen. Und was bedeutet dir das auch so in Bezug auf, ja, auf Heimatverbundenheit, Identität?
Ich finde es sehr toll, wie Südtirol es geschaffen hat, dieses Netzwerk aufzubauen, auch durch diese und andere Initiativen eine Verbindung zu den Mitmenschen zu halten, die im Ausland leben. Das ist etwas, was man ohne weiteres auch als ein Best Practice nennen könnte und ist auch für mich ein Weg, mit meiner Heimat eine Brücke zu halten und mich weiterhin verbunden zu fühlen.
Ja, du hast es gesagt, dass, eben, dass dir die Berge doch auch fehlen und dass wir auch eben, wir sind sehr verwöhnt in Südtirol, denke ich, dass die nicht nur die Natur angeht. Könntest du dir vorstellen, dass du auch wieder zurückkommst?
Grundsätzlich schon und freilich dann mit dem Leben. Mit der Zeit ändern sich die Prioritäten, was auch eben für eine Rückkehr von mir nach Südtirol oder näher meiner Familie und Freunden sprechen könnte. Beruflich könnte es aber etwas schwieriger werden. Vor allem im akademischen Bereich, im Forschungsbereich sind die Möglichkeiten in Südtirol etwas begrenzt, auch numerisch gesagt. Daher werde ich einen Mittelweg finden, um dieses Spagat zu lösen.
Ja, was würdest du denn da raten, jungen, oder wie siehst du so die Perspektiven für junge Juristen in Südtirol? Was müsste sich ändern, dass sie dann auch dort gut arbeiten können?
Ja, also was mich persönlich betrifft, ich bin eine besondere Art von Jurist. Ich bin Akademiker und dann ist auch wahrscheinlich, dass es nicht so viele Stellen geben kann für Leute wie ich. Aber im Allgemeinen, was Juristen betrifft in Südtirol, ich sehe etwas schwierig. Ich weiß, dass nicht alle vielleicht einverstanden sein werden mit was ich sage, aber sehr viele Juristen nach einem langen Studium, auch schwierigen Studium, finden nicht Stellen und Berufschancen, die ihrem Aufwand, ihrem Einsatz auch entsprechen, wo sie sich wertschätzen fühlen können und wo sie auch finanziell, was eben gehaltsmäßig auch eine entsprechende, angemessene Bezahlung bekommen, die ihnen ermöglicht, in Südtirol zu leben, wenn sie wollen, eine Familie zu gründen und so weiter. Also in dieser Hinsicht müsste Südtirol sich vielleicht einige Gedanken machen, sowohl im privaten Bereich, was die private Wirtschaft als auch die öffentliche Verwaltung betrifft.
Du bist ja nun schon schon einige Zeit aus Südtirol weg und hast aber jetzt 2024 ja den Futura-Preis gewonnen. Das ist ja auch dann nochmal eine Anerkennung der Heimat. Also was bedeutet dir das?
Das war wieder ein sehr schönes Erlebnis für mich, zu sehen, wie, obwohl ich schon viele Jahre weg aus Südtirol bin, trotzdem in Südtirol auch wertgeschätzt werde. Und es hat auch einige neue Wege geöffnet und es hat mich ermöglicht, neue Leute kennenzulernen, euch in Utrecht willkommen zu heißen. Und ich hoffe, dass eben dieser Preis eben neue Perspektiven öffnen wird, um auch mir zu ermöglichen, mich mehr für Südtirol einzubringen und auch vielleicht in Südtirol etwas zu leisten zu dürfen.
Zu bewegen. Domenico, eine kurze Fragerunde noch zum Schluss mit der Bitte um kurze Antwort. Was war für dich jetzt die größte Herausforderung bislang in deinem Leben?
Oh ja. Schwierig. Wahrscheinlich, wenn einige liebe Menschen gestorben sind oder sehr große Wechsel in meinem Leben stattgefunden haben. Ja.
Was bereitet dir schlaflose Nächte?
Die Nachbarn manchmal, die viel zu laut machen. Okay.
Was kannst du besonders gut?
Kaiserschmarrn kochen.
Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Goethes Italienische Reise. Schon seit langer Zeit, irgendwann werde ich es zu Ende lesen.
Und wo tankst du Kraft, wenn du in Südtirol bist? Gibt es so einen Lieblingsort?
In den Bergen, überall.
Gut, worauf bist du besonders stolz?
Wenn ich sehe, dass mein Ansatz etwas Positives in einer Person bewirkt.
Gut. Danke, lieber Domenico, für das interessante Gespräch und dass wir dich hier in Utrecht besuchen durften.
Gerne.
Sehr gefreut. Und an alle draußen, vielen Dank fürs Zuhören.